Moritz, haben deine Eltern immer in der Kindheit so richtig gecheckt, was du alles so im Internet gemacht hast?
Das ist eine sehr gute Frage, habe ich mir auch ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Die klare Antwort ist nein, weil ich auch mit dem Konfirmationsgeld schon einen Computer für mein Zimmer bekommen habe. Also dann auch sozusagen diese dunkle Welt in meinem Jugendzimmer dann eröffnet habe, wo die Eltern oder meine Eltern nicht wirklich gecheckt haben, was ich da eigentlich mache, mit wem ich da schreibe. Viel war ja noch auch ICQ, also auch Messenger-Systeme, die einfach am Rechner, saß man halt davor und hat mit alles Mögliche gemacht, ja. Und meine Eltern haben auch nicht eine idealtypische, weiß ich nicht, medienpädagogische Zugang gehabt, wo sie dann auch immer mit mir sprechen und sich mal daneben setzen und sich interessieren. Ich habe das einfach gehabt und dann gemacht.
Mhm. Ja, so war es bei uns, glaube ich, auch so ein bisschen. Also ein bisschen haben die manchmal dann auch so zugeschaut. Ich erinnere mich noch, dass ich meiner Mutter mal gesagt habe, dass ich Far Cry gerne spielen will. Und sie hat es mir aus der Videothek, aus der Ab-18-Abteilung dann auch geholt. Also da war tatsächlich eine Komplizenschaft auf jeden Fall. Sonst, glaube ich, ist natürlich auch ein bisschen langweilig, oder? Was man da immer so im Internet macht, auf irgendwelchen Pokémon-Seiten rumsurfen oder so. Aber ich erinnere mich auch einmal, dass mein Opa mal daneben saß, als wir so im ICQ gechattet haben und sich das so angeguckt hat, was wir da so machen. Und ich noch so in den Chat geschrieben habe, so quasi, lol, mein Opa sitzt gerade daneben und guckt sich das an, und alle im Chat haben so gefeiert. Also ja, das waren vielleicht noch so die unschuldigen Anfangstage des Internets. Und ich finde, als Millennial hat man immer so das Gefühl jetzt, wenn man Gen Z sieht oder diese Serie, die sind irgendwie so wie wir, aber irgendwie auch gar nicht. Ihr Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Moritz Stock.
Hallo.
Und wir sprechen über den Netflix-Mega-Hit Adolescence. Ich bin Christian Eichler. Hi. Moritz, du hast erzählt gerade, dass du im Vorgespräch, im ominösen Vorgespräch, das wir führen, bevor wir eine Folge Cuts aufnehmen, dass du einer Freundin erzählt hast, dass wir jetzt über Adolescence eine Folge aufnehmen, und die meinte, was jetzt noch? Und es stimmt, wir sind wirklich sehr spät dran, oder?
Ja, also der Hype-Train läuft jetzt schon länger, aber wird jetzt schon abgelöst durch andere Sachen, habe ich das Gefühl. Gleichzeitig hat mir eine andere Freundin dann erzählt, dass sie jetzt erst angefangen hat, das zu schauen. Also manchmal wirkt es ja noch nach oder erreicht dann noch andere Bereiche. Ich glaube, es ist auch immer noch in den Top 10. Also das ist, glaube ich, erstmal etwas, was noch länger nachwirkt.
Mhm. Ja, ich glaube, man kann entweder sagen, wir nehmen uns die Zeit bei Katz, ja, wir wochenlang denken wir über die Themen nach und dann nehmen wir die Folgen auf, oder wir haben komplett den Trend verpennt. Es liegt eigentlich an was anderem, ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, ohne dich gäbe es die Folge nicht, und es liegt nicht daran, dass du mich gefragt hättest, ob wir die aufnehmen. Ich habe dich gefragt, sondern ich hatte total Lust, mit dir darüber zu reden, weil du bist einerseits Medienwissenschaftler, du bist auch Medienpädagoge, du hast auch im Katz Discord ein bisschen was zur Serie geschrieben, und ich dachte dann, wenn Moritz da so ein bisschen drin ist, dann schaue ich die jetzt auch mal, um zu wissen, worum es eigentlich geht. Und dann hätte ich Lust, mal da in einer Folge Cuts drüber zu sprechen. Was machst du gerade so medienpädagogikmäßig?
Genau, ich habe lange als Medienwissenschaftler an der Uni Siegen gearbeitet und da auch immer mal wieder im Spannungsfeld zwischen Mediensoziologie und Medienpädagogik Seminare gemacht, auch im Bereich Jugendmedienforschung, also passt auch ganz gut zur Serie, und bin jetzt ein bisschen so aus der Uni raus und eher in der Praxis und arbeite für ein Medienzentrum, was in einem kommunalen Schulamt angesiedelt ist. Also wir versuchen, medienpädagogische Begleitangebote vor allem für Lehrkräfte zu machen, denen einerseits Technik zur Verfügung zu stellen, aber die auch zu beraten, weswegen ich jetzt näheren Kontakt habe zu Schulen, zu Lehrern, zu Lehrerinnen und merke da, was da so für Themen sind, ein bisschen was da gesprochen wird an der Basis. Und deswegen hat es mich auch interessiert, diese Serie zu schauen, weil es ja auch in der zweiten Folge eine ganze Folge über die Institution Schule gibt. Und ich mich auch vorher medienwissenschaftlich auch immer ein bisschen mit so Schulnarrativen auch beschäftigt habe, oder Jugendnarrativen und Schulnarrativen auch in Film und Fernsehen. Deswegen passt das alles irgendwie ganz gut zusammen.
Ja, mega. Das ist perfekt, genau. Ich habe richtig Lust, mit dir darüber jetzt zu quatschen. Falls ihr unter einem Stein gelebt habt da draußen oder kein Netflix habt oder so, Adolescence ist eine Miniserie, wirklich eine Miniserie. Es sind nur 4 Folgen auf Netflix rausgekommen, die alle einen unterschiedlichen Fokus haben. Also es geht um einen Jungen, einen 13-jährigen Jungen, Jamie Miller heißt der. Und die erste Folge beginnt eigentlich damit, wie die Polizei bei ihm zu Hause quasi einbricht und ihn festnimmt. Denn es steht der Vorwurf im Raum, dass er seine Mitschülerin Katie getötet haben soll. Und wir sehen in der ersten Folge quasi erstmal, wie die Eltern so damit dealen, wie er damit dealt, wie die dann verhört werden und so. Sein Vater wird dann auch quasi der Erwachsene, der dann immer dabei ist. Dann kommt der Anwalt noch dazu. Darum geht es in der ersten Folge. Und dann sehen wir am Ende der ersten Folge auch so Überwachungsfootage, auf dem man eigentlich mehr oder weniger erkennen kann, dass dieser Mord tatsächlich stattgefunden hat, obwohl Jamie das abstreitet. Dann in der zweiten Folge ist die Polizei in der Schule und versucht rauszufinden, was ist da eigentlich vorgefallen zwischen diesen Kindern, warum konnte dieser Mord stattfinden, was sind da Motive, was ist das überhaupt für einen Ort, für eine Gemeinschaft. Und dann in der dritten Folge sehen wir Jamie, der mit einer Psychologin redet, die rausfinden will, was eigentlich seine Sicht auf diese ganze Tat ist und auch das Männer- und Frauenbild an sich. Also Inceltum und Andrew Tate und sowas ist in der Serie ein ganz großes Thema, toxische Männlichkeit. Und in der vierten Folge sehen wir, wie die Familie quasi von ihm damit klarkommt, während er noch auf den Prozess gerade wartet, und da wird auch Vaterschaft, Mutterschaft und sowas, Männlichkeit verhandelt. Die Serie ist von Jack Thorne und Stephen Graham entwickelt worden. Stephen Graham spielt den Vater hier in der Serie. Jack Thorne hat ganz unterschiedliche Sachen geschrieben. Ich war ganz überrascht. Er hat zum Beispiel dieses Harry Potter Theaterstück geschrieben, ja, das in England, ich glaube auch in Deutschland ja auch mal lief, aber noch vieles andere. Und Philipp Barantini, der hat Regie geführt und sich hier zusammen mit dem Kameramann dafür entschieden, eine One-Take-Serie daraus zu machen. Ich finde das erstaunlich, dass es immer noch so ist, dass wenn was im One-Take gedreht wird, so dieses Raunen, weißt du, so durchs Netz und ja, durch voll. Die Welt geht, und dann gibt's ein Making-of und dann wird das nochmal gezeigt, und da müssen wir jetzt auf jeden Fall drüber reden, denn ja, diese Serie ist sehr eingeschlagen und viele fanden die sehr gut, und jetzt interessiert mich natürlich, was hältst du so an sich von dieser Serie von Adolescence? Warst du auch so überwältigt davon, als du das gesehen hast?
Ja, ich glaube, es ist ganz interessant, dass wir hier so diese zwei Ebenen haben, so dieser technische Diskurs, wow, das wurde im One-Take gedreht, dann, wie gesagt, diese ganzen Making-ofs, und gleichzeitig aber auch so ein, ja, sozialer Sprengstoff, weil man da anknüpft. Erstmal ist es so ein True-Crime-Stoff mit einem grausamen Mordfall, quasi noch Kinder töten, wie kann das sein? Und dann ist es aber auch noch irgendwie verknüpft mit so einem, ja, ein bisschen auch Raunen über digitale Medien, kommt auch in eine Zeit, wo ganz viel über Smartphone-Verbote an Schulen diskutiert wird. Ist auch ein Thema, was in meiner Praxis immer wieder auftaucht. Das kommt irgendwie noch so dazu. Und dann obendrauf eigentlich dann auch noch dieses Incel-Männlichkeit, die verlorenen jungen Männer der Gegenwart. Das ist auch so ein bisschen der Diskurs darum, haben wir unsere jungen Männer verloren? Ist auch ein Diskurs, der immer wieder geführt wird, auch wenn Wahlen zum Beispiel sind. Männer wählen eher rechtskonservative bis rechtsextreme Parteien. Frauen sind liberaler. Das ist ja auch immer wieder ein Diskurs. Und das wird alles so zusammengeworfen in so vier Folgen, die eigentlich gar nicht den Raum haben, das alles einfangen zu können. Und mein erster Eindruck war, als ich die Serie so relativ früh gesehen habe, als der Diskurs auch noch ganz am Anfang war, war ich schon so ein bisschen erschlagen und auch emotionalisiert. Da hat mich die Serie, glaube ich, ganz gut eingefangen, auch mit ihrer Struktur, da so langsam in so ein Crime-Genre reinzugehen, auch am Anfang noch nicht so richtig zu sagen, was ist hier eigentlich los? Wir werden ja so in medias res selbst in diese Welt geworfen, sehen einen kleinen Jungen, und dann kommt ja erst später wirklich raus, was hat er getan, auch nochmal durch den Beweis einer Überwachungskamera, und dann ist man schon schockiert, und das ist eigentlich auch ein extrem effektiver Hook, der gesetzt wird. Und dann fand ich schon interessant, dass die Serie dann versucht, eher so ein Panorama aufzubauen. Also jetzt nicht sozusagen permanent weiter, sozusagen spannungsmäßig weiter zu eskalieren, sondern so einzelne Situationen zu schaffen, die ein Panorama eröffnen, wie es eigentlich dazu kommen kann, dass ein junger Mensch so eine Tat verübt. Und da dachte ich schon so, interessant, dass wir dann in die Schule gehen, dass wir dann so ein therapeutisches Gespräch haben und am Ende in die Familie gehen, dass man hier so unterschiedliche Lernen, die Schule als Institution, wo junge Menschen sehr, sehr viel Zeit verbringen, dann das Elternhaus als Kontrast und dann auch noch der Versuch, der Psyche dieses Jugendlichen näher zu kommen, das fand ich schon spannend, auch durch den One-Take einnehmend und auch durch die Emotionalisierung am Schluss hat mich das schon auch berührt. Und ich fand vor allem viele so kleine Details ganz interessant, können wir gleich noch drüber sprechen. Ja, mich hat es erst so erschlagen und ich war recht positiv angetan. Jetzt nochmal mit anderen Leuten drüber sprechen, nochmal reingehen, haben sich schon so ein paar Sachen für mich eröffnet, wo ich so dachte, man merkt sehr stark, dass das eine Serie ist, die von mittelalten Männern, man kann es schon so sagen, konzipiert und umgesetzt wurde. Die, da kann man drüber reden, ob das die Stärke oder die Schwäche der Serie ist, eigentlich aus so einer erwachsenen Perspektive, aus so einer vielleicht auch ein bisschen schockierten erwachsenen Perspektive, sich selbst einen Reim darauf zu machen und darüber dann die Serie machen. Also wir haben es jetzt nicht mit einer Serie zu tun, die sehr stark oder sehr eng in den Kopf von Jugendlichen gehen will, was Jugendserien manchmal machen, indem man so eine Innerlichkeit von Jugendlichen darstellt, zum Beispiel Voice-Over, sondern wir haben eigentlich immer die distanzierte erwachsene Perspektive da drauf. Eigentlich von diesen Polizeibeamten, vor allem des männlichen Polizeibeamten, dass die da reingehen und eigentlich gucken, was ist hier eigentlich los? Wie kann sowas sein? Und das ist, was die Serie für mich eher auszeichnet, so ein distanzierter Blick auf Jugendliche, der erstmal so einen Diskurs eröffnen soll, der jetzt keine Antworten bieten soll, sondern der so ein Nachdenken eröffnen soll. Genau, aber deswegen, die Serie heißt Adolescents, aber es ist im Grunde tatsächlich eine Serie irgendwie über einen Jugendlichen, über Jugendliche, wie, aber dann aus einer sehr stark distanziert erwachsenen Perspektive und deswegen ist für mich das Thema eigentlich auch der Kontakt eigentlich zwischen Erwachsenen und Jugendlichen und wie haben wir vielleicht die Jugendlichen aus dem Blick verloren? Wie können wir uns wieder annähern? Warum haben wir sie aus dem Blick verloren? Genau, und das löst die Serie eigentlich auch nie auf. Also sie gibt, das kann man ihr vielleicht auch zugute halten oder auch kritisieren, sie gibt nie vor, wirklich jetzt richtig Jugendliche aktuell zu verstehen und vor allem auch digitale Kultur von Jugendlichen zu verstehen. Also das, da kommt eigentlich nie was. Und wenn was kommt, ist es weird. Also dass es dann um Instagram geht, dass die Therapeutin irgendwie sagt, Facebook sagt und das verwechselt, was total unplausibel ist eigentlich für eine Therapeutin, auch in dem Alter. Also da merkt man, da ist irgendwie so eine Distanz. Um diese Distanz geht's aber auch in der Serie. Und das fand ich schon irgendwie interessant, aber auch teilweise so ein bisschen hinterher, was einige Sachen angeht.
Ja, diese Distanz fand ich auch total spannend. Also, dass man selber als Millennial, ich immer so das Gefühl habe, man guckt so auf diese Generation, ich habe es ja schon in unserem Cold Open kurz gesagt, und ist natürlich da jetzt nicht mehr so richtig drin, ne? Und wenn Freunde, Freundinnen Kinder haben und man die so sieht, in meinem Alter zumindest, dann sind die ja schon irgendwie Gen Alpha und gucken noch Paw Patrol oder weiß ich nicht was, dann lassen sich diese Sachen noch nicht so richtig ablesen, die dann irgendwann mal kommen werden. Und vieles in der Serie hat mich dann doch so getriggert, als ich dann so gar nicht mehr so mit so einem kritischen Blick versucht habe, drauf zu gucken oder mit so einem analytischen Blick, welches System soll mir hier erklärt werden, sondern mich wirklich erinnert habe, so wie war das eigentlich selber da damals in der Schule, gingen da auch Nacktbilder rum von manchen, wurden auch Mädchen gemobbt, weil sie flache Brüste hatten, wie das in dieser Serie so als Wort quasi auftaucht und sowas. Ne? Also saßen wir auch schon super lange abends vorm PC, ist man auch immer stiller geworden, weil man mit den Eltern nicht mehr so richtig kommunizieren konnte, weil die nicht so richtig verstanden haben, was man da macht. So, ne? Also da waren viele Sachen, wo ich so dachte, ah krass, und ich habe das auch in so einem Reddit-Post gelesen, wo jemand meinte, Leute verstehen, also die Person meinte, sie findet es interessant, dass so viele Leute irgendwie anscheinend nicht verstehen, dass es um toxische Männlichkeit geht. Also viele tatsächlich mit so einem Klärungsbewusstsein an die Serie kommen. War er es denn jetzt und war er es nicht oder sowas, ne? Und da hat jemand als Kommentar drunter geschrieben, dass, und die Person, die das geschrieben hat, war jetzt, ich glaube, war 10 Jahre älter als unsere Hauptfigur hier, also 24, und hat so geschrieben, das Schockierendste für sie war eigentlich, dass sie dachte, hätte ich das auch sein können, vielleicht, ja, wenn ich so ideologisch indoktriniert gewesen wäre. Und das fand ich schon interessant, bei der Serie so zu schauen, dass ich immer so dachte, der Nährboden war eigentlich ähnlich, als wir jung waren. Es ging auch um Männlichkeit und Weiblichkeit. Es ging auch darum, im Internet zu sitzen und mal an das zu glauben, mal an das zu glauben. Verschwörungstheorien, 9/11 und sowas, das waren auch alles irgendwie so Themen. Aber ich hatte das Gefühl, so nichts hat sich so festgesetzt von diesem ganzen Brei. Und heutzutage hat man so das Gefühl, ah krass, mit dieser Manosphere, Andrew Tate, mit diesem krassen Sexismus, seit eigentlich Gamergate und sowas, diese ganzen Sachen sind jetzt so ein neues Ding geworden, dem man sich so richtig verschreiben kann. Und wir schauen da alle so ein bisschen drauf und raffen es nicht so ganz, was da passiert. Und das hat die Serie, finde ich, so ganz gut abgebildet. Oder da habe ich mich auch so getroffen, gefühlt tatsächlich, dass ich dachte, ah, ja, ich bin genauso wie dieser Polizist, vielleicht nicht ganz so blöde wie der und ich hätte auch nicht Facebook und Instagram verwechselt, aber ich verstehe auch nicht ganz die Codes, ja, die da ablaufen und so. Und das hat mich auf jeden Fall auf so einer emotional reflektierenden Ebene reingezogen, was für mich erst nicht so funktioniert hat und warum ich eher abgestoßen war von der Serie, ist, wie du es aufgemacht hast, diese Mischung aus True Crime und Zaubertrick eigentlich, die Serie so ein bisschen machen will. Also es ist ja nicht True Crime, weil es nicht auf einem wahren Fall basiert, aber es ist ja so aufgemacht, ne, dass wir uns am Anfang fragen, was ist denn hier passiert? Und dann, also hatte ich wirklich das Gefühl, als ich das gesehen habe, so das Longtake oder der One-Shot hat für mich echt den Shark mittlerweile ein bisschen gejumpt. Also ich habe das wirklich geguckt, diese Serie, und dachte, ihr wisst schon, dass ihr auch schneiden könnt, oder? Wir sind nicht im Zirkus. Ihr müsst jetzt nicht alles auffahren die ganze Zeit, nur um hier mir irgendwas verdeutlichen zu wollen. Man kann sicherlich das Argument machen, da müssen wir vielleicht jetzt gleich mal drüber reden. Braucht diese Serie eigentlich den One-Shot für das, was sie erzählen will, auch systemisch erzählen will? Aber ich krieg bei so One-Shot-Sachen mittlerweile oft so ein krasses Videospielgefühl. Und das war in der zweiten Folge, in der Schulfolge am stärksten, wo man wirklich so gemerkt hat, die laufen jetzt durch die Schule und aus jedem Raum muss jetzt einer kommen als Stichwortgeber und irgendwie so sagen, ach übrigens, ich sehe es so und so. Oder in der vierten Folge im Baumarkt muss natürlich dann dieser Typ, der auch so Incel-mäßig ist, muss dann vom Regal hinten hergucken und sagen, ey, übrigens, wir glauben alle an dich und so. Und da ist für mich dann immer so diese Paradoxie des One-Takes, die einerseits so einen Hyperrealismus schaffen will, einen so krass reinholen will und gleichzeitig wirkt es dann halt manchmal so ein bisschen albern. Und bei einer Serie, die halt so um Trauer und um Tragik geht, um darum die Gesellschaft und ihre Missstände aufzeigen zu wollen, fand ich den ziemlich störend. In der dritten Folge nicht so, weil ich dachte, da geht's ja wirklich darum, wie eine Person um eine andere kreist und versucht, was rauszufinden. Da fand ich ihn, glaube ich, am effektivsten. Aber ja, ich habe noch mal geschmunzelt, als ich auf Wikipedia jetzt noch mal gelesen habe, dass für, ich glaube, die vierte Folge irgendwie der 16. Take dann genommen wurde, also die das 16. Mal gedreht haben. Und vielleicht bleiben wir mal kurz da. Wie findest du denn diese technische Ebene, dass hier alles im One-Take gedreht wurde, dass man hier mit sehr jungen DarstellerInnen gedreht hat, die das natürlich unfassbar gut gemacht haben? Was soll das für dich in dieser Serie und ist das gut oder nicht?
Ja, da habe ich auch mir länger Gedanken drüber gemacht, weil was du gesagt hast, dass wir mit dem Nicht-Schneiden oder der Plansequenz so einen Realismus-Eindruck haben, man ist irgendwie mittendrin, man sieht auch sozusagen die Zwischenmomente, wie zum Beispiel in der ersten Folge, wie sie dann zur Polizeiwache fahren, oder wie jemand außer Atem ist, wie jemand vielleicht auch mal kurz irritiert ist. Aber es gibt ja unterschiedliche auch Varianten, wo sowas eingesetzt wird. Man kann jetzt zum Beispiel sagen, im Slow Cinema sind es auch teilweise längere Einstellungen, die dann zum Beispiel auch mit statischen Aufnahmen gefilmt sind. Das macht die Serie nicht. Die versucht ja immer eine extreme Dynamik reinzubringen und eine extreme Bewegung. Und das führt auch ein bisschen zu diesem Staffellauf Inszenierung gerade in der Schule, wo man sozusagen wo man immer von einer Ebene oder von einem Abschnitt zum nächsten geht. Ja, man hat das ja auch aus dem dokumentarischen Film. Direct Cinema ist ja auch sozusagen die dokumentarische Form, die sozusagen ungefiltert Realität einfangen will, wo es keine Voice-Over gibt, wo es lange Einstellungen gibt, wo es keine Talking-Heads gibt. Und das hat so eine Tradition, aber bei dieser Serie, wie du auch gesagt hast, kommt dann doch eine extreme extremer Inszenierungswille dazu, eben durch die Bewegungen, durch das vieles irgendwie dann zu gut irgendwie passt, dass man immer auch so, da haben wir auch den Hintergrund der Problemserie, so ein Gespräch, was auch immer so ein bestimmtes Thema dann abdecken will, was ja nicht so was einfach aus dem Leben gegriffenes ist.
Ja, ja. Wichtiges Thema, endlich macht's mal einer. Ne? Das ist wieder jetzt so
das
Motto. Ja.
Oder dass ich manchmal das Gefühl habe, gerade auch bei der zweiten Folge, dass man immer wieder so was Neues, eine neue Herausforderung für die Kameraleute schaffen will, dass dann irgendwie ein Alarm losgeht.
Durchs Fenster mit der Kamera und so.
Ja, genau. Dass man eine Verfolgungsjagd natürlich losgehen muss. Dass man am Ende auch noch einen Drohnenshot braucht, wo ich mich auch gefragt habe, okay, ist teilweise macht es irgendwie Sinn, um bestimmte Sachen zu verknüpfen, gerade der Drohnenshot. Wir haben die Schule und dann haben wir eigentlich einen fließenden Übergang zu dieser Mahnwache, wo wir sozusagen sehen, okay, hier ist die Schule und da ist sozusagen das Gedenken an das Opfer und diese Schule steht in direkter Verbindung, ungeschnittener Verbindung eigentlich zu diesem tragischen Ereignis. Also dass man da schon versucht, wenn man es so im Kopf durchgehen lässt, schon auch so Sinnzusammenhänge findet. Aber bestimmte Sachen auch in der ersten und in der zweiten Folge, auch in der vierten Folge, weiß ich nicht, ob es unbedingt nötig gewesen wäre. Ich glaube, die Entwicklung der Serie war auch so, dass man der Regisseur der Serie ja auch diesen Boiling Point Küchen-One-Shot-Film gedreht hat und auch
mit dem
Graham.
Vater hier, genau.
Ja, genau. Und die wollten dann eigentlich nochmal was zusammen machen und hatten das One-Shot-Konzept und dann hat Stephen Graham diese...
Können nicht mehr ohne One-Shot.
Genau, also dann hat Stephen Graham diese Zeitungsartikel von... quasi, wo auch junge, also jungen Mädchen getötet haben in England. Und dann dachte er, okay, dazu müssen wir was machen. Hatten aber eigentlich auch schon dieses One-Shot-Konzept. Und ich habe so das Gefühl, das wurde alles irgendwie zusammengewerkelt, obwohl es nicht organisch zusammen entstanden ist. Und gleichzeitig hat es natürlich auch schon eine interessante Dramaturgie, weil es ein bisschen freier, weil es ein bisschen offener ist, weil man halt immer nur eigentlich vier Situationen in vier Folgen hat, die nicht so eine klassisch geschlossene Dramaturgie haben, sondern eher, okay, wir haben Situationen und in diesen Situationen sind wir drin, wir müssen uns da ein bisschen zurechtfinden und wir müssen dann aus den Situationen als Zuschauende machen, was wir eben daraus machen wollen. Und dadurch ergibt sich ein bisschen was Freieres, als wenn man das in so einer klassischen Miniserie, Problemserie mit Schnitt oder ohne dieses Echtzeitprinzip gemacht hätte. Also es hat schon einen interessanten Effekt gehabt und ich glaube auch, dass die Wirkung nicht so stark gewesen wäre, wenn man es anders gemacht hätte. Aber ja, von mir aus hätte man auch vielleicht eine oder zwei Folgen so machen können und andere wieder anders oder sich den Themen anders nochmal freier annähern müssen. Ja, also ich bin da so ein bisschen unentschieden, was sozusagen eigentlich sozusagen dieser Effekt war. Ich glaube, in manchen Situationen passiert fast besser als in anderen.
Mhm. Ja, bei manchen, wie bei diesem ewigen Nachbohren der Psychologin, die immer wieder fragt, die dann wieder rausgeht, wieder reflektiert, da hat man wirklich das Gefühl, dass man bei so einem richtigen Gedankenprozess eigentlich dabei ist, ohne dass das die ganze Zeit verbalisiert ist. Ne? Also wir merken, da läuft noch ein anderes Programm eigentlich darunter ab und dadurch, dass man das so in Echtzeit tatsächlich sieht, synchronisiert man sich vielleicht auch selbst so mit der Figur, die man sieht. Ne? Dadurch soll vielleicht auch so eine Nähe irgendwie hergestellt werden. Das ist vielleicht so das Erste. Also, dass man vielleicht nah in diesen Erlebensmodus der Figuren reingebracht werden soll. Und das andere ist irgendwie, dass man damit natürlich durch die Gleichzeitigkeit kann man ja auch immer nur so an einem bestimmten Ort sein. Also die Kamera kann nicht unendlich viele Orte quasi abbilden in einer Stunde Zeit. Ne? Die fahren mal mit dem Auto hin und her und so. Und dadurch hat man so eine vielleicht räumliche Kohärenz so ein bisschen. Also es sind ja systemische Fragen, die gestellt werden. In der ersten Folge könnte man sagen, es geht um die, also auch natürlich sind wir da im Haus dieser Familie, aber es geht vielleicht so um die Institution Polizei, in der zweiten vielleicht um die Institution Schule, dann in der dritten vielleicht eher um die Psyche oder um die Institution Gesundheitssystem, könnte man auch sagen. Und in der vierten dann Familie oder Gesellschaft und so. Und dadurch, dass das natürlich in diesem One-Take ist, hat es gleichzeitig so ein bisschen so was Klaustrophobisches, als wäre man jetzt so in diesem einen System auch so ein bisschen gefangen. Ne? Also am Anfang wird er ja gefangen genommen von der Polizei, dann ist man gefangen in dieser Schule irgendwie, aus der man nicht so richtig rauskommt, außer dann da mit dem Drohnenshot später oder in der Verfolgungsjagd und in der dritten Folge. Klar, er ist auch da gefangen, aber ist man irgendwie wie so in seinem Kopf, in seinem und ihrem Kopf eigentlich so vielleicht gefangen oder sowas. Ne? Also es ist schon nicht uneffektiv, das stimmt schon, würde ich sagen, dass man das so gemacht hat. Und trotzdem hat es mich ein bisschen rausgezogen an manchen Stellen, weil das dadurch, dass man das natürlich auch so ankündigt und hier ist das Making-of und das ist die Serie mit dem One-Take, wird man so ein bisschen darauf geprimed, da so drauf zu achten, wie jetzt der Anschluss stattfindet und wer jetzt da wann seinen Auftritt hat und so. Und das alles ist irgendwie, finde ich, nicht so richtig unbedingt der Thematik oder so förderlich. Also es ist jetzt nichts, wo ich dachte, dass ich da jetzt dauernd drüber nachdenke, so ist sonderlich produktiv, wenn wir uns fragen, worum geht's eigentlich hier in der Serie? Wobei es schon eine Serie ist, die natürlich auch so falsche Fährten legen will, habe ich das Gefühl. Also, du hast es ja vorhin schon so mal so ein bisschen angesprochen. Was sind eigentlich so die klaren Antworten? Oder gibt's hier klare Antworten? Ich glaube, du meintest, das haben so ältere Männer gemacht, die selber so ein bisschen unschlüssig eigentlich quasi sind, wie das so bei den Teenies funktioniert. Und da hatte ich aber das Gefühl, damit spielt die Serie eigentlich absichtlich. Also, dass sie immer versuchen, eine Antwort rauszukriegen, die aber am Ende vielleicht sie auf eine falsche Fährte führt. Ich fand zum Beispiel eine Szene so auf schauspielerischer Ebene so ein bisschen cringe und auch ein bisschen cringe geschrieben, als der Polizist in der Schule mit seinem Sohn dann redet. Und der Sohn will ihm erklären, was bedeuten diese ganzen Emojis, die benutzen, ne? Ja. Red Pill zum Beispiel, ne? So, war Red Pill. Und dann sagt der Vater ja so, are you talking about the Matrix? Have you been watching the Matrix? Und ich sag so, da was wie, okay, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut geschrieben ist. Aber gleichzeitig dachte ich, das ist eigentlich clever, weil der Sohn versucht, ihm etwas zu eröffnen, nämlich, dass sie ein ganz anderes Zeichensystem haben und auch ein anderes Wertesystem, beziehungsweise eins, das der Vater nicht kennt, das ihm nicht bewusst ist. Und weil er das nicht hat, kann er nicht dekodieren, was in dieser Schule passiert. Und dann erzählt er das alles dem Vater und dann sagt der Vater so, ah, also sie hat ihn gebullied. Das ist zwar ein bisschen ein Stretch, aber damit kann ich arbeiten, so ungefähr, will er sagen. Und das finde ich dann doch brillant ein bisschen an der Serie, da habe ich jetzt länger drüber nachgedacht, wenn man das auf so eine Luhmann-Ebene liest, die Serie, also quasi sagt, die sind alle in ihren Systemen verhaftet und in der Schule, ne, in der Bildungseinrichtung wollen die halt bilden und wollen die Leute halt durch dieses System schleusen, da ist aber für so Nuancen nicht so viel Platz, so ist es bei den Polizisten auch oder im Rechtssystem, die versuchen halt einfach nur rauszufinden, was wäre ein Motiv, was wäre ein Indiz, und als dann der Sohn ihm quasi diese neue Sprache geben will, sagt er, ah, okay, also ist es Mobbing, ja gut, das könnten wir schon benutzen, so ungefähr, und das fand ich ganz clever dann doch an der Serie, als ich nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht habe.
Ja, die Szene fand ich auch interessant, weil man natürlich so einfach sagen kann, okay, das ist ein bisschen albern, also wie der sozusagen das Internet erklärt, aber gleichzeitig auch in den Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch mit Lehrkräften, ist das tatsächlich einfach eine so weite Distanz, und diese Distanz zu dieser Welt, die sozusagen auf Smartphones stattfindet, ist für viele einfach so weit. Also ich habe auch mal, war bei einer Fortbildung, wo auch in so einem Challenges gesprochen hat, und dann war sozusagen die Verbindung, die einige der Lehrkräfte gemacht haben, diese Eisbucket-Challenge. Und das ist halt schon 100.000 Jahre her. Ja. Und das ist, und da irgendwie eine Verbindung zu haben, und das ist ja auch immer so ein idealtypischer medienpädagogischer Ansatz, den man heute hat, dass man sozusagen eigentlich handlungsorientiert aus der Praxis derjenigen, die es benutzen, da sozusagen Verständnis und Reflexion erzeugt. Also es ist wirklich, man guckt und zeigt, was machen Jugendliche eigentlich auch in den Smartphones, was interessiert sie, was sind Codes, und das nachzuvollziehen und sich da einzugestehen, okay, das ist hyperkomplex, aber gerade dieses Nachvollziehen ist eigentlich das, was sinnvoll ist. Und nicht dieses, wir müssen jetzt die Smartphones alle verbannen und möglichst wegwerfen, dann haben wir das Problem nicht mehr. Weil teilweise der Diskurs der Serie dann auch, ah ja, es ist ein Beweis für, wir müssen jetzt einfach Smartphones verbieten. Wo ich denke, das ist nicht, was eigentlich in der Serie drinsteckt. Weil die starken Momente sind eigentlich die, wo so erwachsene Personen versuchen, irgendwie die Welt von Jugendlichen nachzuvollziehen oder auch Jugendlichen versuchen, näher zu kommen. Ich fand auch die Szene am Ende mit dem Polizisten und seinem Sohn im Auto, wo er sagt, ob sie was zusammen essen gehen wollen, und er dann erfährt, dass sein Sohn am liebsten die Pommes beim chinesischen Imbiss, und er das irgendwie seltsam findet, aber das ist so eine Spezifika von seinem Sohn, und das ist eigentlich auch was, wenn man so in die Bildungsforschung schaut, was Kinder brauchen oder auch Heranwachsende brauchen, ist eigentlich einen Ernst nehmen ja, ihrer Interessen, der Spezifika, das Zuhören, und auch Erwachsene, also nicht nur Eltern, sondern auch Lehrkräfte, die so ein bisschen, ja, sich für sie interessieren, verrückt nach ihnen sind, und sie nicht in einfache Kategorien stecken. Und das ist auch, was immer so ein bisschen rauskommt. Der Sohn vertraut sich dem Polizisten ja auch erst nicht an, weil er sagt, ja, du gehst sowieso nur ins Gym. Und die Serie fängt so damit an, dass der Sohn eigentlich Bauchschmerzen hat und der Vater das so abtut. Und da sind dann so diese kleinen Momente, wo man sagt, die Serie erzählt eigentlich nicht auf so einer einfachen Ebene von, okay, die Jugendlichen sind heute durch Smartphones alle vollkommen verrückt geworden und gerade junge Männer sind übernehmen das und morden und das Smartphone ist schuld, sondern da ist in so ganz kleinen Interaktionsmomenten steckt da eigentlich schon was drin. Zum Beispiel auch noch diese Essensszene. Ein extrem wichtiger Aspekt, den man auch sagt, der auch für Heranwachsen super bedeutsam ist, ist gemeinsames Essen, also zum Beispiel Abendessen. Und dass es da auch Studien gibt, die sagen, dass das auch weniger wird. Was ja die Serie auch so ein bisschen zeigt, warum das weniger wird. Weil beide Elternteile arbeiten müssen, weil teilweise die Leben flexibler werden, fragmentierter werden. Aber dass sowas irgendwie total als Zugang, was helfen kann, Jugendliche ernst nehmen, aber auch Zeit mit ihnen verbringen und auch Rituale einüben. Und das ist, was in der Serie immer wieder so durchkommt, auch in der vierten Folge, wie diese Familie strukturiert und aufgebaut ist, was sich irgendwie dann doch gut und interessant gemacht wird, weil die Serie sich auch ein bisschen nackig macht und so eine peinliche Szene, der Sohn erklärt dem Vater irgendwie Emojis. Aber dass das eigentlich schon, finde ich, irgendwie eine Szene ist, die auch wie sie dann am Ende auserzählt wird, recht rührend ist und recht gut eigentlich etwas darstellt, wie, glaube ich, viele, auch erwachsene Lehrkräfte, die auch, wie du sagst, in ihren eigenen Institutionen sind, gerade Lehrer und Lehrerinnen, die müssen heute so viel eigentlich auffangen. Also es ist nicht nur Wissensvermittlung, sondern sie müssen eigentlich auch irgendwie Humanbildung, also dass man irgendwie ein humanistisches Weltbild, sie sind irgendwie auch Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen. Und das finde ich, zeigt die Serie auch ganz gut. Und da, finde ich, hat der One-Take auch extrem gewirkt, weil man, wie du auch eben gesagt hast, in diese Welt so hineingeworfen wird und denkt, okay, als jemand, der jetzt länger nicht mehr in der Schule war, sitzt man davor und denkt, wow, okay, das ist die Welt, wo in Deutschland ab der 9. Klasse im Schnitt 45 Stunden die Woche die Jugendlichen Zeit verbringen. Viel mehr Zeit als mit ihren Eltern. Und das ist, man ist da in so einem Betonkoloss zusammengefercht als Jugendlicher und ist da einfach extrem großen Zeitpunkt seines Lebens und wie muss eigentlich so eine Institution aufgebaut sein, dass man das als Lebensraum auch wirklich produktiv nutzen kann. Und das fand ich dann auch als Grundidee spannend, wie der Schulalltag dann dargestellt wird. Da hatte ich manchmal ein bisschen so meine Probleme, aber so als Idee fand ich es ganz gut.
Meinst du mit diesem super verschusselten Lehrer, der da irgendwie so sagt,
ja, dass die Kinder sorgen will? Das geht noch, weil wir heute, wenn ich sozusagen jetzt in so einem Schulamt heute arbeite, gibt es schon auch viele so, dass Lehrkräfte fehlen, dass Lehrkräfte abgeordnet werden, dann irgendwie an eine andere Schule kommen müssen, dass es extrem viel Unterrichtsausfall gibt. Und gerade, was ich eben gesagt habe, dieses Ritualhafte, dieses Wiederkehrende, dieses Vertrauen aufbauen, eigentlich das Idealtypische, was in dieser Herr Bachmann und seine Klasse dargestellt wird, das ist ja so der idealtypische Lehrer eigentlich, der aber auch sich immer beißt, eigentlich wie Schule heute funktioniert. Und das finde ich, dass in diesem verdusselten Vertretungslehrer, der irgendwie eingesetzt wird, die Schüler und Schülerinnen gar nicht so richtig kennen, schon halb aufgegeben hat, finde ich auch einigermaßen plausibel. Was ich nicht so überzeugend fand, ist, dass eigentlich in jeder Szene im Hintergrund irgendwer ruft, no phones, no phones, und alle haben die ganze Zeit Phones und jeder wird irgendwie bestraft, weil er da irgendwie Phones benutzt. Und das fand ich total überzeichnet, weil im Jahr 2025 oder Jahr 2024, wenn die Serie spielen soll, hat eigentlich jede Schule irgendeine Art von Konzept, wie man mit Smartphones im Schulhof umgehen kann. Also das ist auch, wird in Großbritannien auch so sein. Also eine Schule, wo das total überhaupt nicht reguliert ist, wo alle irgendwelche TikToks auf dem Schulhof machen, kenne ich nicht. Also kenne ich auch keine, zumindest jetzt auf den deutschen Kontext bezogen, würde mich das wundern, wenn das in Großbritannien jetzt so total unregulierte Schulen werden, wo alle die ganze Zeit offen die Smartphones benutzen, weil dieses Verbot oder die Regulierung ist häufig schon präsent und da. Und deswegen fand ich das ein bisschen da zu doll, also dass man da dieses Handy-Thema dann so in den Vordergrund stellt.
Ja, ist dann fast so ein Kommentar auf die Debatte, die dann jetzt danach kommt, nach dem Smartphone-Verbot vielleicht. Ja, ich fand, du hast ja gerade so gesagt, Zeit verbringen, Dasein, Rituale zusammen haben, das ist ja auch eine gewisse Art Raum schaffen, in dem es dann auch möglich ist, sich irgendwie auszutauschen oder eine Frage zu stellen oder irgendwie, also es gibt das ja bei Herr Bachmann und seine Klasse ich weiß nicht mehr, was genau der Fall ist, aber da merkt man auch, dass er so ganz lange mit denen diskutiert über so eine Sache. Ne? Da wird, glaube ich, ein Schüler irgendwie unfair behandelt oder sowas und dann wird so richtig, was meinst du damit und warum nennst du den so und keine Ahnung was. Da merkt man so durch die Zeit erst und diese Präsenz so löst sich dann das Problem so von alleine. Ne? Und wenn man die Zeit aber natürlich nicht einräumt, dann kann das nicht passieren und man zieht sich so in sich selbst natürlich zurück, versucht irgendwie alles mit sich selber auszumachen oder dann vielleicht im Internet und so. Und da zeigt die Serie natürlich, es gibt verschiedene Faktoren einfach, die dazu führen. Ne? Einerseits natürlich so das Leben im Kapitalismus, vielleicht im Prekariat auch noch. Ne? Man merkt ja, dass der Vater da mit seiner Firma und so auch so ein bisschen Probleme hat, nicht so die Zeit hat für vieles. Man merkt, dass die so bei der Polizei da ja auch irgendwie so gedrängt sind, alles Mögliche sofort irgendwie abzuhandeln. Also das ist auf jeden Fall drin. Und das andere, was ich so mit diesem Luhmannschen meinte, es wäre so eine größere Sache, an der ich so ein bisschen geknabbert habe oder über die ich nachgedacht habe, ist das, es gibt das so, bei Adorno, Denken ist Identifizieren. Also, dass quasi so diese Idee ist, dass sobald wir was in so Kategorien stecken, pferchen wir das ein und tun der Sache eigentlich so ein bisschen Gewalt an, ja, weil wir sagen, okay, das ist jetzt so und so, das haben wir jetzt geklärt, fertig. Da kommen wir natürlich nicht raus. Also unser ganzes Denken funktioniert über Assoziieren und Kategorisieren, aber Kategorisieren und Wissen schaffen kann halt auch eine große Gewalt sein. Und es ist ja bei Luhmann so, dass er sagt, dass in diesen verschiedenen Systemen, die es gibt, immer ja so ein Kommunikationsmedium ist, über das man kommuniziert, also zum Beispiel in der Wirtschaft ist es Geld zum Beispiel und dann ist quasi der Code, den Luhmann erkennt, um den es immer geht, ist Zahlen, nicht Zahlen. Also kann jemand zahlen oder kann jemand nicht zahlen? Danach funktioniert das ganze System. Und ohne da jetzt so tief reingehen zu wollen oder auch selber sehr viel dazu zu wissen, finde ich das immer hilfreich, wenn man sich manchmal fragt, okay, was ist so das Kommunikationsmedium gerade und was ist der Code? Und das kann man natürlich, finde ich, hier in der Serie ganz gut sehen, dass es bei der Polizei erstmal so am Anfang so ist, Gefahr, nicht Gefahr. Erstmal so da reinkommen, wo ist der? Können wir den einsperren? Haben wir den erstmal Gefahr gebannt, erstmal so, ne? Und dann fängt das Justizsystem an, dass die Frage hat, schuldig, nicht schuldig, so. Und dann wird die ganze Zeit, hast du das gemacht, hast du das nicht gemacht und so weiter. Dann die Polizei geht in die Schule und fragt sich so die ganze Zeit, Motiv oder kein Motiv? So, was ist das Motiv, was ist nicht das Motiv? Deswegen sagt ja der Vater dann auch zu seinem Sohn, ah ja, Bullying, okay, damit kann ich was machen, weil quasi in seiner Logik, in seiner Polizei- bzw. Rechtslogik ist das ein Motiv, damit kann man irgendwas machen. Die Schule wiederum hat so eine eigene Logik, ne? Wir müssen irgendwie Leute bilden, also. Und da ist aber auch die Frage, so ist jemand bildbar oder nicht? Fällt er durch dieses Raster oder nicht? Und bei der Psychologin, und das ist für mich dann doch so die kleine Stärke der Serie, dass es nicht so darum geht, dass man sagt, die Institutionen tun ihr Bestes und die Kinder sind aber jetzt halt diesem Internet ausgeliefert und deswegen werden die alle zu solchen Tätern, so ungefähr. Sondern die Serie versucht, glaube ich, schon zu zeigen, dass die Institutionen selber dieses Problem haben und auch nicht ehrlich sind in dem, was sie tun. Also, dass dann da so eingebrochen wird bei der Familie, um diesen Jungen festzunehmen zum Beispiel, ja, und dieses Haus da verwüstet wird. Oder dass vielleicht dem Jungen oder der Familie nicht ganz gut erklärt wird, was dieser elterliche oder dieser erwachsene Beistand ist, den man da haben sollte. Oder auch, dass die Psychologin, die kriegt ja von ihm den Vorwurf vom Kind, du machst das nur, um mich quasi, also um diese Ermittlung weiterzuführen. Ja, du willst eigentlich nur mich austricksen, du bist gar nicht interessiert wirklich an mir, sondern du willst eigentlich nur hier ein Ergebnis quasi produzieren, was du dann nehmen kannst. Und ein bisschen hat er ja recht. Also es ist natürlich furchtbar, was dieser Junge sagt und sie findet ja auch viel raus. Aber sobald das Gefühl abgeschlossen ist, dieser Prozess für sie wiederum und sie ein Ergebnis hat, ja, der ist krass sexistisch und der glaubt krass an diese Ideologie und er hat dieses Mädchen höchstwahrscheinlich umgebracht. Wir haben sogar so ein bisschen ein Geständnis, auch wenn es darum nicht geht. Dann geht sie auch raus, so ungefähr. Und dann sagt er ja auch so, magst du mich? Kannst du wenigstens sagen, dass du mich magst? Und das kann sie dann nicht mehr. Ne? Also da ist die Interaktion dann auch vorbei. Und wir haben das auch in der vierten Folge beim Vater, der so sagt, naja, mein Vater hat mich geschlagen, deswegen habe ich den Jungen nicht geschlagen und ich habe ihn zum Sportverein geschickt. Fertig, so ungefähr. Und das ist schon sowas, wo ich das Gefühl habe, da will die Serie einen Kommentar zu machen, dass wenn wir nur so, man könnte sagen, transaktional oder so ergebnisfixiert oder so kategorisierend auf die Dinge gucken, dann sehen wir nicht, was so in den Zwischenräumen so ein bisschen passiert. Und da habe ich das Gefühl, dass sich da diese, sagen wir mal jetzt, sexistische Kindergesellschaft und die Erwachsenengesellschaft spiegeln, weil die auch in diesen Kategorien denken. In diesem, Amir Srinivasan hat dieses Buch The Right to Sex geschrieben und sie hat das, ist eine Philosophin, Fuckability genannt, dass sie meinte, es ist krass eigentlich, wie sehr die Welt von der Idee der Fuckability beherrscht wird. Und das sehen wir ja an diesen Kindern, ja. Also, dass wir da sehen, jemand ist entweder ein Incel, das heißt, der wird niemals Sex haben können. Also, er ist unfickend quasi. Und die Mädchen, bei denen geht es darum, sind die fuckable oder nicht, so ungefähr. Und weil ein Mädchen, dass das nicht ist, weil sie flache Brüste hat, ihn zurückgewiesen hat und als Incel bezeichnet, kann er das nicht auf sich sitzen lassen. Und da, lange Rede, jetzt kurzer Sinn, habe ich das Gefühl, da ist irgendwie was drin, das so ein bisschen. Oder das fände ich auf jeden Fall spannend, so darüber sich Gedanken zu machen, dass das das so ein bisschen spiegelt und nicht sagt, ja, die Kinder sind irgendwie schuld und das Internet oder so, sondern nee, die sind auch in ihrer komischen Welt, in der die auf einmal solche Kategorien aufmachen, wie du bist ein Incel, du wirst niemals Sex haben und das auf Leute raufschmeißen. Und genau das ist das Problem, dass dieser Raum irgendwie nicht besteht, über diese Kategorien hinauszudenken irgendwie. Irgendwie so. Bevor es weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass Cuts nur durch eure persönliche finanzielle Unterstützung möglich ist. Also wenn ihr wollt, dass dieser Podcast nicht einfach irgendwann mal yeah aufhört, sondern wir immer weiter hier jede Woche über Filme sprechen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/cuts. Wenn ihr da eine Mitgliedschaft abschließt, das geht schon ab 3 Euro im Monat, dann erhaltet ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special, in dem wir über Filmströmungen, aber auch Regisseure, Regisseurinnen reden. Das sind immer Folgen, die so 3-3,5 Stunden lang sind, wo wir durch deren Werk durchgehen. Und außerdem erhaltet ihr noch Zugang zum Cuts Discord Server, wo wir jeden Tag über Filme, Serien, Trailer, alles Mögliche eigentlich reden. Auch der Literaturkanal zum Beispiel ist ordentlich im Gange. Da gibt es zum Beispiel jeden Monat einen Lesekreis. Also falls euch das interessiert, unterstützt uns gerne auf steadyhq.com/cuts. Und falls euch das nicht interessiert, unterstützt uns bitte gerne auch, denn wir wollen, dass dieser Podcast niemals aufhört. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text.
Ja, das ist ein ganz guter Punkt, weil man ja auch, und das sehr schnell eigentlich auch merkt, wenn man so ein bisschen in diese diesen Kindern da zuhört, wie schon diese Kategorien oder auch Vorstellung von Hierarchisierung oder Vorstellung auch von Popularität, was ja im Jugendalter ganz 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 wichtig ist, wie wenn wo die auch den in dem einen Gespräch mit einem von Jamies Freunden, der auch sofort den Polizisten fragt, ob er irgendwie popular war oder beliebt war in der Schule, wie er das gemacht hat, wie er angekommen ist. Und das ist ja schon immer diese Mischung im Jugendalter zwischen irgendwie ein bisschen individuell sein, aber dann doch irgendwie die Codes kennen, dass man irgendwie integriert wird, dass man irgendwie eine bestimmte Stellung hat, beliebt, nicht beliebt, so als Code. Davon erzählen ja auch irgendwie alle so Highschool-Filme. Wer ist jetzt sozusagen der Quarterback? Wer ist nur der Nerd? Wie kann ich sozusagen eigentlich diesem Nerdsein entkommen? Und dass man eigentlich die Jugendzeit ja etwas ist, wo man frei in die Welt hineinwächst, wo man nach und nach erst sozusagen die Regeln der Gesellschaft inkorporiert, wo man sagen kann, okay, das kann auch irgendwie so eine Neuschaffung sein, etwas Neues, aber gleichzeitig so eine extreme Sehnsucht von Jugendlichen nach Normalität, Normalitätskunst erkennen, in Kategorien möglichst irgendwie drin sein, dass man nicht zu sehr auffällt, dass man nicht zu sehr zum Außenseiter wird und auch eine Sehnsucht irgendwie, die habe ich in dieser Szene gesehen, wo der Jugendliche den Polizisten fragt, okay, du siehst dir irgendwie cool aus, du bist Polizist, wie kann ich das irgendwie schaffen, in diese erwachsene Identität irgendwie reinzukommen und diesen Wunsch zu bestimmten Kategorien zu erfüllen, die dann dazu führen, dass man zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Mädchen abbekommt und dadurch dann auch in der Hierarchie oder die Normalitätserwartungen erfüllt. Das fand ich irgendwie schon interessant, weil auch so dieses Starre von Erziehung, zum Beispiel, dass der Vater seinen Sohn zum Sport schickt, weil er so denkt, okay, das muss jetzt irgendwie sein. Und der muss jetzt irgendwie Sportler sein und das Kind denkt auch, ich muss irgendwie sportlich sein, weil das ist sozusagen irgendwie eine Erwartungshaltung, die ich erfüllen muss. Und weil du es anfangs gesagt hattest an so Rückbesinnung und diese Sport-Sache, weil ich auch Fußball gespielt habe und ich musste auch, hat dann so totale Rückblende an diese Fußballväter, zum Glück nicht mein Vater, der war da ganz anders, aber die hinterm Tor stehen und ihr Kind, das Torwart ist, die ganze Zeit anbrüllen. Und ich habe da das wirklich teilweise nie vergessen. Also das ist schon so lange her, aber wieder so eine Gewalt und so eine Erwartungshaltung auf das Kind projiziert wird, jetzt sozusagen das irgendwas zu realisieren, was der Vater irgendwie will. Also wo es überhaupt nicht darum geht, irgendwas Neues zu schaffen, was Eigenes zu schaffen, was Jugendlichen eigentlich im optimalen Fall eigentlich machen sollen, sondern reinpressen. Mhm. Und das kommt hier auch irgendwie raus, auch in der dritten Folge, wo man schon merkt, auch in dem ganzen Gebaren, in der Gestik, in der Mimik von diesem kleinen Jungen, ist schon so ein Versuch des Imitierens, obwohl er eigentlich noch ein Kind ist, ist er eigentlich schon, imitiert er irgendwas, was er von außen mitgenommen hat. Also da ist schon die erwachsene Gesellschaft, schreibt sich irgendwie in diesen kindlichen Körper schon rein, was dann auch sowas Unheimliches eigentlich erzeugt, wenn man so denkt, okay, wie kann sowas eigentlich sein? Und das ist schon, und letzter Punkt noch, deswegen finde ich auch, das so ein bisschen auch, weil es ja auch irgendwie Männlichkeit in der Serie geht und dann um Andrew Tate, so ein bisschen schwierig, das jetzt auf Smartphones zu reduzieren, weil, wenn man sich zum Beispiel, weil ich mich damit beschäftigt habe, Highschool-Filme, amerikanische Highschool-Filme der 80er Jahre anguckt, zum Beispiel von John Hughes, die immer noch super populär sind in den USA, die sowas locker leichtes, da gibt es in 16 Candles einfach auch eine Szene, wo ein Mädchen, das auch so ein bisschen eher als sexuell offen dargestellt wird, betrunken ist und eigentlich bewusstlos ist und von einem Jungen zum nächsten weitergereicht wird, damit er endlich mal seine sexuellen Erfahrungen machen kann. Also krasse Rape-Culture und so eine Selbstverständlichkeit in so einem komödiantischen Setting von Rape-Culture, von ja Mädchen, die so ein bisschen auch übertreiben, die vielleicht auch Alkohol trinken und die sowieso ein bisschen offener sind, ja, die kann man auch vergewaltigen. Und das ist einfach in so einer Highschool-Komödie drin und das trägt sich halt weiter. Und das waren ja auch, weiß ich nicht, Identifikationsflächen. Das radikalisiert sich irgendwie. Immer dieses Thema, was du eben hattest mit Fuckability. Wann werde ich irgendwie zum Mann, wenn ich sozusagen möglichst viel Sex hatte? Die ganzen 70er, 80er Jahre Teenager-Filme erzählen eigentlich von nichts anderem. Und das wird dann so weitergefragen, radikalisiert und findet sich auch in dieser Serie weiter wieder. Und ist natürlich auch irgendwie der Nährboden, der lange bereitet wurde. Und deswegen ist das auch, kann man das irgendwie auf Smartphone beziehen, weil es das noch weiterentwickelt hat, weil es irgendwie auch dieses mobile, dieses permanent Präsente, aber es ist natürlich trotzdem was mit großen Strukturen wie halt patriarchalen Strukturen, Rape Culture zu tun hat. Und das wird ja auch in der vierten Folge, finde ich, relativ klar herausgearbeitet, wenn man, wie der Vater sich benimmt, also wie da sozusagen die Hierarchien in dieser Familie sind.
Hast du da ein paar Beispiele?
Genau, also es gibt zum Beispiel eine Szene, die ich ganz gut fand, wo die Mutter mit der Tochter auf dem Bett sitzt und sie eher so ein bisschen so ein emotionales Gespräch fühlen und auch wie es ihr geht, also eher sozusagen die emotionale Ebene bedient und der Vater läuft unten im Haus rum, weil er dieses Auto sauber machen will und brüllt rum, wo denn der Schwamm ist. Und das ist so ein, glaube ich, was man irgendwie kennt, also wo man weiß, okay, der hat gar nicht richtig nach einem Schwamm gesucht, es wird jetzt irgendwie die Sphäre des Haushalts, muss er irgendwie reingehen, aber er brüllt rum, weil sich die Frau halt irgendwie kümmern muss, sucht gar nicht richtig und will halt irgendwie, es ist irgendwie nicht seine Sphäre, es ist halt eine ganz klare irgendwie Trennung, es hat so eine Form von Aggressivität, also wenn der Mann ruft und aggressiv ist, muss die Frau ihm jetzt irgendwie helfen und das ist in der Folge eigentlich die ganze Zeit, dass da sowas irgendwie Fürsorgliches, auch dem Mann muss Raum gegeben werden, mit dem Mann muss jetzt zum Baumarkt gefahren werden, man muss auch ertragen, wenn er dann ausflippt und die Schwester und die Mutter, die ja das gleiche auch Schicksal, ihr Bruder und der Sohn, die werden immer so ein bisschen an den Rand gedrängt. Wie die Frauen
selbst
sowieso
in der ganzen Trauer noch, ja.
Ja, genau, selbst in der Trauer müssen sie eine Fassung behalten, weil man muss halt irgendwie diese männlichen Wutausbrüche ertragen. Auch sowas kenne ich, dass man immer sagt, okay, man muss jetzt den Mann erstmal besänftigen und das Besänftigen ist dann wieder sozusagen die Arbeit der Frauen, die dann auch, oder seine Trauer muss man ganz viel Raum geben. Und das finde ich dann auch. Also diese permanenten Wutausbrüche, dieses permanente irgendwie vorsichtig sein, ihn dann doch irgendwie unterstützen und jetzt nicht sagen, okay, wir fahren jetzt nicht zum Baumarkt. Das ist vielleicht ein bisschen jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Aber das ist, finde ich auch, oder so ganz kleine Momente in der zweiten Folge, wo die Ermittlerinnen sich vorstellen und die Lehrerin auch vergisst, die weibliche Ermittlerin vorzustellen.
Ja.
Das sind ja auch so Sachen, wo man so denkt, was sind hier so Hierarchien? Die Serie macht es dann irgendwie selbst, weil sie dann doch den Schwerpunkt auch durch den Sohn dann doch auch auf den männlichen Ermittler legt, wobei eigentlich die weibliche Ermittlerin in dieser Folge auch sehr viel kluge Sachen sagt, aber trotzdem finde ich, von der Serie auch ein bisschen selbst in den Hintergrund gedrängt wird. Aber ja, das sind viele so Sachen, die so selbstverständlich sind, die man vielleicht auch viele gar nicht darüber nachdenken, die aber auch von so einer patriarchalen Welt irgendwie erzählen. Und darum geht es ja auch der Serie. Wir werden in Situationen reingeworfen, einer Welt, die irgendwie verfasst ist, wo sowas geschehen kann. Und dann sollten sich die ganze Zeit fragen, was sind denn diese Bestandteile dieser Welt oder auch die Kategorien, in denen diese Jugendlichen hineinwachsen. Und schade ist es dann, dass teilweise dann, glaube ich, in der Rezeption einfach gesagt wird, ja, also diese Welt besteht aus ganz vielen kleinen Bestandteilen, aber das Allerschlimmste ist das Smartphone. Aber das ist auch wieder eher so ein Diskurseffekt. Also, dass man so einen Wunsch hat, einen Bestandteil aus irgendwas herauszuziehen und dann hat man irgendwie was gekittet und dann ist alles in Ordnung. Das ist auch die Logik von eigentlich dem Krimi-Genre oder von sowas wie Tatort. Eine Welt ist irgendwie ins Wanken geraten, es gibt da irgendwas, was Risse hat und dann kommen die Ermittler und Ermittlerinnen und müssen diese Risse wieder kitten, damit die Welt wieder heile ist. Und das habe ich auch manchmal das Gefühl, dass das manchmal in dieser Smartphone-Diskussion ist, der Wunsch, sich mit Sachen nicht zu beschäftigen, Sachen zu lösen, eigentlich in diesen ganzen Welten gar nicht so richtig hinzugucken. Und ich finde schon, dass die Serie zumindest versucht, mit jeder Folge da so einen Raum zu schaffen, um zu gucken, was für Bestandteile dieses Raumes führen eigentlich dazu, dass so ein Verbrechen passieren kann.
Ja, das ist, glaube ich, das Stärkste oder Interessanteste an der Serie, sich immer zu fragen, wo ist das, was wir jetzt da klar gesehen haben, also dass der Junge das Mädchen tötet tatsächlich aufgrund von einer sexistischen Ideologie. Gibt es das aber auch noch oder wo kommt das her? Wo wird das gespiegelt so ungefähr? Ne? Und wir haben das einerseits in diesem natürlich einkategorisieren, was ich gesagt habe, aber auch der Sexismus an sich, nicht nur in der Familie, auch genau in der Polizei, auch in der Schule auch. Wie kommt das durch? Und ich finde auch ganz ganz bizarr in der dritten Folge ist das. Ich hatte ja gerade letzte Woche diese Raymond Carver Kurzgeschichtensammlung empfohlen. Da gibt es so eine Kurzgeschichte, die heißt So Much Water, So Close to Home. Da geht es um so Männer, die bei einem Angeltrip eine Leiche eines Mädchens finden und die Leiche einfach anbinden an so einen Baumstumpf und dann einfach weiter angeln und dann nach 2 Tagen erst die Polizei rufen und dann kommt der Mann zu seiner Frau nach Hause und erzählt das und sie ist so verstört. Und diese Verstörung quasi davon, ohne dass es je ausgesprochen wird, die ist dann so Thema quasi dieser Kurzgeschichte und dann fährt sie auf die Beerdigung und auf der Fahrt zur Beerdigung hält sie so einen Mann an und beäugt sie so und will ins Auto rein. Und da merkt man quasi so, das ist quasi nicht nur dieses Unterschwellige irgendwie gibt, was so ein Gefühl von ihr ist, dass etwas nicht stimmt, sondern auch so diesen tatsächlichen Sexismus, mit dem sie auch konfrontiert ist. Also in unterschiedlichen Formen taucht das auf. Und da musste ich in der dritten Folge hier dran denken, als die Psychologin ja nun gerade da drin ist, um rauszufinden, wie es diesem Jungen geht, an welche Ideologie dieser Junge glaubt. Und gleichzeitig merkt man, dass dieser andere Typ, der da ist, sie eigentlich auch so halb angräbt oder so. Oder dieser andere wie heißt das, der das überwacht quasi so, ne, von der Polizei, der da ist und sich auch immer so unangenehm nähert und sie merkt, sie ist jetzt da eigentlich auf dem Job und will eigentlich das Gespräch auch so ein bisschen abblocken, kann aber nicht so richtig, weil sie von dem auch was braucht und das finde ich, dann ja, merkt man, wie dieses Gedankengut so die ganze Gesellschaft irgendwie so durchwirkt und dann ist die Serie immer recht stark, finde ich, wenn man das so merkt, manchmal wirkt es vielleicht so ein bisschen zu offensichtlich gewollt, ne? Also wenn man dann so merkt, so jetzt im Baumarkt oder sowas, ruft ihm dann noch mal jemand was zu oder so, was wahrscheinlich an diesem One-Take liegt. Wie findest du das denn? Das ist das gleiche Thema und das ist ein Thema, das wir interessanterweise sehr oft besprechen in letzter Zeit in Bezug auf Filme und jetzt hier auch auf eine Serie, dass der Opferperspektive hier wieder jetzt nicht so viel Raum eingeräumt wird. Also das haben wir ja bei Zone of Interest, bei Oppenheimer, bei noch irgendwas hatten wir das, dass es immer hieß, wir sehen nur die Täter quasi ungefähr. Und hier geht's ja jetzt auch wieder hauptsächlich um den Jungen und um seine Familie und um sein Schicksal. Und was noch dazu kommt, dass ihr ja auch dieses Gedankengut zugeschoben wird auf eine Weise, weil sie hat ja auf Instagram dann ihn als Incel und so bezeichnet durch diese Codes. Das heißt, manche, die das kritisch sehen, haben gesagt, ihr wird auch noch so eine Schuld jetzt zugeschoben, quasi an ihrem eigenen Tod, was ja spiegelt, dass der Polizist quasi so sagt, ah, war das Bullying, so ungefähr. Fandst du das störend? Findest du eine Folge zum Beispiel über das Schicksal ihrer Familie hätte das noch abgerundet? Wie hast du das gesehen?
Ja, das hat mich auch irgendwie überrascht. Also das ist schon eine Leerstelle, die Serie so ein bisschen füllen will oder die, glaube ich, den Drehbuchautoren auch bewusst war, weil es in der Schulfolge ja auch die Ermittlerin ja auch genau diese Kritik irgendwie anführt oder auch sagt, dass man, dass wir jetzt ihm hinterherjagen oder ihn durchschauen wollen, das Motiv verstehen wollen und dass da auch eine Opferperspektive ist. Die Serie das aber selbst nicht macht. Und ich finde, dass das schon eine verpasste Chance ist, weil es ja auch eine Szene gibt in der zweiten Folge in der Schule, wo mit der besten Freundin gesprochen wird, mit der Jade. Und da ja auch nochmal so eine andere irgendwie Perspektive so angedeutet wird, wie eigentlich diese Freundschaft zwischen der Jade und dem Opfer der Katie, wie diese Mädchenfreundschaft, welche Bedeutung diese Mädchenfreundschaft hatte. Wie da einfach auf brutalste Art und Weise die beste Freundin genommen wurde. Und da ist so eine Trauer und so eine Verlorenheit, die ich in einzelnen Szenen extrem gut dargestellt fand. Auch in einem der Schlussbilder, bevor die Drohne fliegt, sieht man sie auch noch so ein bisschen alleine neben ganz, 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 ganz vielen Mitschülerinnen laufen. Und da dachte ich so, eine Folge über sie, wenn man sozusagen jetzt nicht einen Rückblick machen will, über sie und wie sie eigentlich damit umgeht, wie sie damit lebt, was ihre Perspektive ist, wie sie auch das Aufwachsen in der Schule oder auch in einem patriarchalen System als junge Frau wahrnimmt, hätte ich total spannend gefunden, weil es auch interessant ist, zum Beispiel genauer sich anzuschauen, wie funktionieren eigentlich jungen Freundschaften, wie funktionieren Mädchenfreundschaften im Jugendalter. Und das wird da angedeutet, aber nicht so richtig ausformuliert, weil man da, glaube ich, extrem viel hätte machen können. Und dann auch nochmal dieses, was eigentlich diese junge Frau den Menschen bedeutet hat, wie sie gelebt hat, unter was sie leiden musste. Das ist ja auch, das wird ja auch dargestellt, dass Nacktbilder von ihr herumgeschickt wurden. Da öffnet sich ja so ein bisschen was oder ein bisschen eine Perspektive, aber es ist schon sehr weit weg. Das fand ich dann schon auch enttäuschend. Ich glaube schon, dass es den Drehbuchautoren irgendwie dran gelegen war, so dieses Männlichkeitsthema irgendwie zu priorisieren. Aber dazu gehört eigentlich auch eine Perspektive auf weibliche Adoleszenz, weibliches Heranwachsen, die Auseinandersetzung eigentlich auch mit dem Opfern, was für Strukturen eigentlich sie eingebettet war. Man muss aber auch sagen, die dritte Folge hatte war ja dem Jamie gewidmet. Aber auch da so richtig, man erfährt es eigentlich nur durch das Gespräch, wie er eigentlich aufgewachsen ist, wie er gelebt hat, nur durch Dialoge. Auch da sieht man vom jugendlichen Heranwachsen auch nicht so viel. Also man kriegt immer so ein paar Einblicke durch seinen Freund, durch die Freundin von Katie. Am Ende ist man kurz im Jugendzimmer, aber da ist sozusagen diese eine Perspektive, die Perspektive des Opfers fehlt. Ich finde aber auch, wenn man schon so eine gegenwärtige Serie machen muss, fehlt eigentlich auch die Perspektive von irgendwie einen Zugang zur digitaler Kultur zu gewinnen. Das hat die Serie auch nicht, wollte sie, glaube ich, nicht. Aufgrund der Perspektive hat sie vielleicht auch nicht zugetraut. Also da sind schon Leerstellen, wo ich sage, vielleicht hatten sie nur Geld für 4 Folgen. Da hätte ich aber irgendeinen Zugang. Also man hätte ja zum Beispiel auch eine Folge über die Jade machen können und darüber noch viel, viel näher eine ganze Folge in so eine jugendliche Welt eintauchen und da auch was über digitale Kultur erzählen können. Aber das hat man nicht gemacht und diese offene Flanke, die natürlich jetzt auch leicht zu kritisieren ist, offen gelassen. Und das finde ich auch schade. Und das ist, glaube ich, hätte man viel Interessantes machen können.
Mhm. Ja, ich finde, dass man natürlich mit dem Fokus, sagen wir jetzt mal, auf die Täter-Ideologie halt trotzdem aufzeigen kann und irgendwie das Problem klar umreißen kann und dass es deswegen schon auch meistens immer funktioniert, finde ich, in diesen ganzen Filmen, die auch immer dafür kritisiert werden, aber genauso wäre es auch spannend gewesen, da nochmal eine andere Ebene dem an die Seite zu stellen und klar, also das ist ja ein Trugschluss, dass dieses Bullying jetzt das ist, worum es ging. Deswegen sagt es ja der Polizist so stark in dieser Folge. Dem sollte man nicht aufsitzen und denken, das ist jetzt dann die Lösung quasi des Falls oder so. Dann hat man, glaube ich, auch noch so eine sitzt man auch noch so einer True-Crime-Logik auf. Und trotzdem denke ich, dass auch mehr Folgen noch zu mehr Aspekten davon sicherlich interessant gewesen wären. Also zum Beispiel glaube ich nämlich gar nicht, dass quasi, wenn man jetzt die nächste Folge gemacht hätte, dass man dann die Lösung hätte, ne? Weil es gab ja eine Folge, die sich komplett um die Psyche quasi dieses Jungen dreht und trotzdem sind da immer noch offene Fragen, ne? Trotzdem ist das nicht monokausal jetzt, wie das abgelaufen ist. Und genauso wäre es, wenn man eine Folge in dieser Mädchengruppe zum Beispiel sehen würde oder eine Folge, die sich nur digital in Chatrooms oder so aufhält, dann wären da immer noch ungeklärte Fragen oder die würden immer noch alle Rollen spielen, auch untereinander, ja, und wahrscheinlich nicht ehrlich zueinander sein, hätten auch Probleme, vielleicht ihre Gefühle zu kommunizieren und so. Ich glaube, dadurch hätte man das wahrscheinlich aber ja noch ein bisschen komplexer gemacht. Die Serie wird ja jetzt irgendwie wohl fortgesetzt, obwohl das nicht geplant war, weil das immer so ist, wenn diese Netflix-Miniserien so erfolgreich sind. Ja, ich fand's in Ordnung. Ich glaube, dieses auch nochmal Adolescence, ne, also diese Zeit so dazwischen, diese Zeit zwischen, man ist irgendwie noch nicht ganz in der Gesellschaft angekommen als vollwertiges Mitglied, man lernt noch die Codes, von wem lernt man die Codes? Was sind das für Codes? Das ist, glaube ich, so das Thema der Serie. Und auch, dass man so diese in dieser Rolle noch zwischen so Aktivität und Passivität ist, ne? Und zwischen Verantwortlichkeit und noch nicht ganz verantwortlich gemacht werden können für was. Das ist ja auch hier so diese Sache. Also, dass man noch so in diesem sich ausprobieren ist und dass das eine ganz verletzliche Zeit auch ist und dass wir gleichzeitig, und das ist, glaube ich, das Unverständnis so ein bisschen aus dieser Millennial-Sicht manchmal, wenn man so drauf schaut, auf die jüngere Generation, dass die ja zum Beispiel alle so krass bei der Klimabewegung am Start waren und die gemacht haben und dass sie total diesen antisexistischen Zeitgeist ja eigentlich auch so aufgesogen haben und sowas, ne? Und dass man so Queerness und sowas viel krasser jetzt so sichtbar auch sieht bei Leuten, ne, aus der Generation und so, wo ich mich in meiner Schulzeit nicht so stark dran erinnern kann, dass es da so diese Entfaltungsräume wirklich so gegeben hätte. Und deswegen ist es, glaube ich, gerade umso gruseliger, diese ganze Sache mit dieser Manosphere und so, auch wenn, wie du ganz richtig gesagt hast, ne, dass keine neuen Sachen sind oder sowas, die jetzt durch irgendwie das Internet kommen und vorher gab es das nicht und wir sind alle davon frei oder so. Gerade dieses, hätte ich auch so sein können oder was trage ich auch von solchen Vorurteilen in mir, ist sicherlich ein spannender Aspekt trotzdem der Serie. Ja, aber in vielen Sachen fand ich das dann noch teilweise nicht so gelungen. Moritz, du kannst noch alles sagen. Ich habe dir jetzt immer so sehr direkte Fragen gestellt, auf die du reagieren musstest.
Ja, ich wollte noch mal kurz zu diesen, was ich immer interessant finde, deswegen habe ich mich auch immer mal wieder mit so Jugendnarrationen oder Jugenderzählungen beschäftigt, ist, dass es dieser Generationenbegriff ist immer interessant, dass man immer wieder, wenn bestimmte Ereignisse sind, zum Beispiel als Fridays for Future flächendeckend größer war, sichtbar war, dann plötzlich auf dem Spiegelcover irgendwie die Generation außerparlamentarische Opposition, die Jugendlichen sind politisch, die politische Generation, und dann kippt das, dann gibt es eine Jugendstudie, die sagt, vielleicht doch ein Teil wählt AfD oder ist geschlossen rechtsextrem, dann ist es plötzlich die rechtsextreme Generation, und dass Jugend halt so voll widerstreitender eigentlich auch Vorstellung ist und dass es häufig immer so eine Projektion ist, auch von der Erwachsenengesellschaft, was Jugendliche eigentlich sind, und auch so ein Wunsch eigentlich von der Erwachsenengesellschaft, so, weiß nicht, von Journalismus oder auch von medialen Erzählungen, da irgendwie eine Ordnung reinzubringen. Jetzt sind sie politisch oder jetzt sind sie rechtsextrem, jetzt sind sie irgendwie woke. Und das ist eigentlich immer nur, wenn überhaupt irgendwelche Generationseinheiten, Milieus sind. Das kann man ja auch soziologisch irgendwie ganz unterschiedlich deuten. Also Milieus, irgendwie Schichten, dass es da so ganz viele unterschiedliche Aspekte gibt, weil Jugend ja auch häufig sehr offen ist und die Identifikation auch wandeln können, sich weiterentwickeln können. Und dass es da ja unterschiedliche Perspektiven sind immer gut. Aber es ist auch manchmal so ein Wunsch, dass man sagt, okay, jetzt ist das, so ist die Jugend. Ich weiß noch, als ich mich mit der Funkserie Druck beschäftigt habe, die eine sehr urbane, offene, progressive Jugend darstellt, wo dann auch Spiegelartikel geschrieben habe, endlich zeigt mal eine Serie die Jugend, wie sie wirklich ist. Und diese Kritiken wurden natürlich von wahrscheinlich Menschen geschrieben, die selbst in Berlin leben, die selbst sozusagen so ein liberales Milieu zuzuordnen sind und die das dann auch wieder reinprojizieren, was sie so sehen, wie ihre Kinder sind. Mhm. Und das ist immer so, dass der Aspekt auch von so Jugendnarrationen, und jetzt hat man irgendwie Adolescence und jetzt ist es irgendwie die verlorene, einsame, von sozialen Medien zerrüttete Jugend. Aber das ist auch irgendwie ein Baustein. Man kommt dem nicht so richtig nah. Aber ich finde es auf jeden Fall grundsätzlich nicht schlecht, auch dieser Art von Jugenddarstellung so ein bisschen Raum zu geben, da versuchen, was abzubilden. Es gab ganz kurzer Exkurs in den 70er Jahren im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ganz viele Serien, die sich so als Problemserien dargestellt haben, die sich immer mit den eher sozusagen Rändern beschäftigt haben, mit Heimkindern, mit Obdachlosen, mit Jugendgangs. Mhm. Es gab auch eine Serie Anfang der 80er, Tod eines Schülers, die eigentlich ganz ähnlich für Adolescence auch den Suizid eines Schülers dargestellt hat. Und dann jede Folge waren die Eltern, die Lehrer, die Freunde. Also auch das ist sozusagen schon so ein Ansatz, den man auch schon vor 40 Jahren gesehen hat, wo man auch versucht hat, Strukturanalysen zu machen. Und welche Akteure in diesen Serien noch total präsent waren, die jetzt eigentlich aus, kenne ich fast gar keine Jugenderzählung oder Jugendserie, wo das noch eine Rolle spielt, sind Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen und offene Jugendarbeit. Es ging ja immer ganz viel um Jugendzentren zum Beispiel. Mhm. Jugendzentren werden geschlossen. Jetzt müssen wir um dieses Jugendzentrum kämpfen, sonst sind die Jugendlichen verloren. Und es gibt immer noch Jugendzentren. Ich hatte gerade auch beruflich Kontakt zu einem, wo ich so dachte, wow, das ist wirklich ein Ort, der viel mehr Aufmerksamkeit braucht, weil da arbeiten Leute aus der offenen Jugendarbeit, die so empathisch, die so toll sind und die gerade Jugendliche, die vom rechten Weg abgekommen sind, aufnehmen, wo man permanent präsent ist, wo man hinkommen kann, wo man aber auch ein bisschen in Ruhe gelassen wird. Weil das ist ja auch ein Problem mit Jugend, dass Jugend eigentlich immer zu großem Teil in von Erwachsenen überwachten Räumen stattfindet. Und daran muss ich auch so ein bisschen denken, bei der Schule, beim Elternhaus ist es immer, wo können Jugendliche eigentlich Plätze haben und gleichzeitig aber nicht total abdriften. Und das ist auch immer so eine Frage, die sich auch so Bereiche der Kinder- und Jugendförderung immer stellen. Wie können wir eigentlich Räume für Jugendliche, eigentlich nicht kommerzielle Räume schaffen, wo sie aber auch irgendwie aufgefangen werden? Und das sind alles so Gedanken, die man, glaube ich, die Serie nicht so richtig ausformuliert, aber ich hatte so das Gefühl, ich kam auf viele Gedanken oder auf viele Anknüpfungspunkte. Und wenn dann so eine differenzierte Debatte über Jugendliche, was Jugendliche brauchen, geführt wird, ist es super. Aber ich glaube nicht so richtig daran, weil auch eine Freundin von mir erzählt hat, dass sie nach der Serie gleich eine Petition von ihrer Nachbarin bekommen hat, Smartphones an Schulen verbieten. Mhm. Und dann ist es natürlich wieder, also was man daraus macht, wenn man bewusst offen ist, wenn man bewusst offene Situationen versucht zu schaffen. Ich habe auch alles über diese Serie an Vorwürfen auch gelesen. Es ist halt, weil es, glaube ich, nicht so ganz klar ist, kann es halt so unterschiedlich interpretiert werden. Und da muss man gucken, was man daraus macht.
Das finde ich interessant, dass du es nochmal sagst mit diesen so offenen Räumen, ja, weil das. Man braucht ja auch diese Entfaltungsräume, wo gerade, wie du sagst, keine Erwachsenen dabei sind, ne? Und das sind ja dann genau die Räume, bei denen sich die Erwachsenen fragen, was passiert in die, was machen die da, nehmen die da Drogen oder schauen die sich irgendwelche verstrahlten TikToker an oder so. Ja, das ist wahrscheinlich etwas, was nicht ganz aufzulösen ist an sich erstmal, dass natürlich die Jugendlichen in eigene Räume auch irgendwie strömen, die dann nicht direkt kontrolliert werden können oder sich dieser Kontrolle dann entziehen wollen, und dass das immer so ein Hin und Her ist, ja, ist interessant, und wahrscheinlich ist es dann immer jede Generation neu, die sich neu darüber wundert, dass sie nicht mehr up-to-date und hip und cool sind, hello fellow teenagers und so. Ich glaube, das ist was mir auf jeden Fall auffällt, ist, man findet es wirklich nicht so interessant, was die so machen, weil man selber in diesen Zyklen, also diesen Umwälzungszyklen, wenn man auch merkt, wie kurz so eine Jugend ist, ne, also wenn man, oder weiß ich nicht, so von, sagen wir mal, 14 bis 19 oder sowas, ne, wie, das sind so 5 Jahre, in denen hatte ich so denselben Job und habe ungefähr so die gleichen Sachen gemacht, und für manche ist das so Aufstieg und Fall von 1000 Popstars und Serien und coolen und uncoolen Sachen, und ein ganzes Leben ändert sich, und man selber guckt so rauf und denkt sich, jetzt ist gerade das irgendwie wohl das Ding, was die machen, alles klar, interessant. Ja, also eventuell dann auch eher eine Serie für Millennials als für Gen Z. Ich habe auch mal so ein bisschen geguckt, was halt jüngere Leute darüber schreiben, aber es sind auch halt unterschiedliche Sachen, ne? Also die sagen auch sowas wie, ja, die zeigt die Gefahren ganz gut auf und war ganz interessant, das war ganz gut getroffen, das war nicht ganz gut getroffen. Ja, ich würde sagen, man muss es nicht unbedingt gesehen haben, aber wenn, ist es schon interessant, ein bisschen drüber zu diskutieren und zu überlegen, was man da jetzt gut getroffen fand, was nicht, welche Themen gut analysiert wurden und welche nicht. Was sagst du denn, Moritz? Muss man Adolescents gesehen haben?
Ja, es ist schon irgendwie auf unterschiedlichen Ebenen, wie wir rausgesprochen haben, eine interessante Serie, ob man es unbedingt gesehen haben muss. Bin ich auch nicht unbedingt sicher. Was man, glaube ich, nicht unbedingt machen muss, ist es unbedingt allen Schülern und Schülerinnen zeigen und sie zwingen, das in der Schule zu gucken, weil ich so denke, das ist schon auch eine Serie, das habe ich anfangs gesagt, die auch eher an Erwachsene oder vielleicht auch an Pädagogen oder Eltern irgendwie gerichtet ist. Und da ist sozusagen, da gibt es, glaube ich, Sachen, die Jugendliche eher abholt. Mich würde das mal total interessieren. Ich habe mich da noch nicht mit beschäftigt. Auch so Rezeptionsstudien, wie Jugendliche das wirklich wahrnehmen, weil so von der ganzen Aufmachung glaube ich nicht, dass es Jugendliche gerade in dem Alter mit 13, 14 abholt. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Da war damals die letzte große Skandalserie 30 Reasons Why schon viel mehr. Das war einfach eine melodramatische Jugendserie, die sich so in den Kopf von einer suizidalen Teenagerin reingedacht hat und deswegen auch so gefährlich war, weil sie halt so effektiv war und so ansprechend war für Jugendliche. Ja, aber ich kenne das auch von meinen Studierenden damals, wenn man die dann so fragt, wie die sowas fanden, sagen sie dann immer, ja, es war sehr gut und es war auch gut, dass man jetzt mal darauf hingewiesen hat, wie schlimm Smartphones sind und das ist sowieso, also die hatten dann auch immer eher so eine medienrestriktive Perspektive, weil sie, glaube ich, auch als Medienwissenschaftlerin, glaube ich, von ihnen erwartet wird, dass sie sowas sagen. Also die waren immer die härtesten was sozusagen Restriktionen angeht, hatte ich so den Eindruck. Ja, also das ist, ich glaube, viele haben es schon gesehen, die Laufzeit ist nicht so lang, man kann sich's ansehen und sollte aber dann da versuchen, irgendwie differenziert darüber zu sprechen.
Ja. Lasst euch nicht auf den falschen Pfad bringen von Adolescence. Auf Netflix gibt's das jetzt und am Ende ist noch Zeit, Dinge zu empfehlen. Ich versuche jetzt hier in diesem Segment immer Kurzgeschichtensammlungen zu empfehlen. Ich hatte Raymond Carver letztes Mal. Ich habe jetzt Kurzgeschichten gelesen aus Land of Big Numbers von Tepin Chen und da geht es um das aktuelle oder das China in der kürzeren Vergangenheit und es sind immer so, ja, magisch realistische Kurzgeschichten, die auch so ein paar Themen von Adolescence ansprechen, also zum Beispiel in der ersten Geschichte geht es darum, dass so Lulu heißt sie, um einen Jungen und seine Zwillingsschwester und die Zwillingsschwester geht irgendwie auf die Uni und fängt dann an, so Anti-Regime-Sachen auf ihrem Profil zu posten und wird dann eingesperrt und der Junge, der eigentlich so ein bisschen so nichtsnutz ist, der bleibt immer super lange wach mit seinen Gamer-Freunden und spielt irgendwie League of Legends oder irgendwie so ein Spiel und die werden immer erfolgreicher und man sieht diese beiden Leben so aneinander vorbeilaufen und sieht so ein bisschen, okay, welches Leben ist eigentlich systemisch eher erlaubt und welches nicht. Das ist irgendwie ganz interessant. Es gibt aber auch so andere, so magisch realistischere Sachen. Zum Beispiel New Fruit hat mir total gut gefallen. Da wird ein neues Obst in dem Ort, in dem das Spiel auf einmal entdeckt. Und die Leute fangen erst an, das zu essen und freuen sich. Und das hat total die positiven Auswirkungen. Und dann werden sie immer depressiver und es wird immer teurer. Und irgendwann wird es auch von der Regierung verboten. Also es gibt auch solche bizarren, surrealistischen Geschichten. Auch eine, da sind die Leute in der U-Bahn eingesperrt, denken erst so für ein paar Minuten und dann ist es wochenlang, also so ein bisschen Kafka-mäßig auch. Tepin Chen, Land of Big Numbers, kann ich empfehlen. Dann, Moritz, gibt es ja 100.000 Agentenserien, ich weiß nicht genau wieso, ich glaube, es ist einfach, die Streamer versuchen, die perfekte Dad-Serie zu kreieren, also bei es ist ihnen ja schon mit 1.000 Staffeln Yellowstone gelungen, jetzt schmeißt man einfach jeden, den man hat, auf eine Agentenserie. Ich habe in alle reingeguckt. Ich fand viele nicht so gut. Also ich habe The Agency ein paar Folgen geguckt, fand ich furchtbar. Das ist mit Michael Fassbender die Serie. Black Doves mit Keira Knightley hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Aber Third Time's the Charm. Eddie Redmayne als der Schakal in Day of the Jackal. Und Lashana Lynch als seine Gegenspielerin, die man unter anderem aus dem letzten Bond-Film kennt, ging mir übelst gut rein. Ich habe die letzten beiden Folgen noch nicht gesehen. Ich schaue es mit meiner Freundin. Und es ist genau das, was ich immer mal erwartet habe von der Serie. Einfach so eine richtig stumpfe Agentenserie. Es wird ermittelt, es werden Morde ausgeführt, es geht viel um das Technische. Man reist von A nach B, man zieht sich irgendwelche komischen Masken auf, man entkommt gerade so. Es hat leider auch so einen Background-Plot noch mit den Familien, die dranhängen an diesen beiden Familien. Das ist so für mich das einzige Manko. Aber als ich das so gesehen habe, die Serie hat auch ein Bond-Intro und einen Bond-Song, dachte ich so, vielleicht ist es doch nicht schlecht, wenn Amazon alle 2 Jahre oder so einen Bond-Film rausbringt und es einfach stumpf als Agentenfilm macht und nicht wieder mit der Psyche und was ist die Hintergrundgeschichte und so weiter und so fort. Ich merke, die Daddification ist schon fortgeschritten. Ich habe lange mal so eine stumpfe Agentenserie sehen wollen und die anderen waren sie nicht. Die waren entweder zu langweilig oder zu komödiantisch und die ist für mich genau richtig. The Day of the Jackal. Hast du irgendwas zu empfehlen?
Genau, ich habe eigentlich 3 Sachen zu empfehlen, die alle thematisch an Adolescence angrenzen, aber alle die Zeit mehr wert sind als Adolescence. Ich würde erstmal, wer sich für das Thema Mediennutzung von Jugendlichen interessiert oder Heranwachsenden interessiert, nicht das Buch von Jonathan Haidt zu lesen, das gerade ein großer Bestseller geworden ist, sondern
das. Was ist mit diesen Emojis drauf? Ist es das?
Ja, die genau, das ist auch ja. Genau, ein Buch, was auch sozusagen versucht über jugendliche Mediennutzung, aber eher so ein Gefahrendiskurs. Im ganzen Buch kommt überhaupt kein einziger Jugendlicher zu Wort. Es werden eher seltsame Korrelationen hergestellt. Mhm. Es gibt eine medienwissenschaftliche Studie, die jetzt auch, glaube ich, schon so 2 Jahre alt ist, die heißt Behind the Screens von Emily Weinstein und Kerry James, wo tatsächlich mit ganz, ganz vielen Jugendlichen, insgesamt 3500 Jugendlichen, gesprochen wurde und die Frage gestellt wurde, was eigentlich Erwachsene übersehen, wenn sie über Jugendliche und Technologie sprechen. Mhm. Also genau die übergeordnete Thema von Adolescence und dann reden Jugendliche über Mediennutzung und es ist wahnsinnig differenziert, in unterschiedlichen Kategorien, unterschiedlichen Themenbereichen, auch sowas wie Cybermobbing, Freundschaft. Und da sieht man natürlich auch schon wieder ein bisschen veraltet, weil diese Studien immer so ein bisschen veraltet sind, aber wirklich, wie Jugendliche über ihre Mediennutzung denken. Und die Autorinnen lassen sich da richtig drauf ein, qualitative Studie. Und das ist tatsächlich etwas, was bei Adolescents auch fast gar nicht vorkommt. Genau diese differenzierte Perspektive auf, was machen Jugendliche eigentlich auf ihren Handys, ist sehr zu empfehlen. Und dann, weil wir auch eben über patriarchale Strukturen, Männlichkeit, auch ein Thema, was bei Adolescence sehr gewichtig und eine gewichtige Rolle spielt. Im Mai erscheint ein Buch, das heißt Witches, Bitches, It Girls, wie patriarchale Mythen uns bis heute prägen, von der Autorin Rebecca Endler. Und da ist tatsächlich nochmal auf über 500 Seiten auch so ein bisschen so eine Kulturgeschichte über das Patriarchat anhand von ganz vielen Beispielen. Auch Popkultur spielt eine große Rolle, deswegen passt es hier auch zu Katz. Das ist etwas, was ein sehr, sehr gutes Buch, das kann ich jetzt schon sagen, weil ich die Autorin auch kenne und wo man tatsächlich sehr, 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 sehr kleinteilig und tief in sozusagen das Thema Patriarchat, patriarchale Strukturen und wie es gewachsen ist, verfestigt wird. Und zuletzt noch eine Netflix-Serie, die sich auch mit mediatisierten Jugendwelten beschäftigt, die schon ein paar Jahre alt ist. American Vandal, musste ich jetzt nochmal dran denken, gab es 2 Staffeln. Ist eigentlich so eine
Mockumentary, oder?
Genau, Mockumentary, True Crime, Parodie, die ich aber viel, viel stärker fand in der Visualisierung eigentlich von jugendlichen Medienwelten, auch schon etwas älter, was Jugendliche, wie sich eigentlich Online-Offline-Welten vermischen, wie man versucht, auch eine filmische Sprache für Jugendliche heute zu finden, beziehungsweise es ist auch schon wieder eine Generation davor, aber da ist sehr witzig, aber auch viel auch differenzierter und lässt sich viel mehr eigentlich auch auf jugendliche Lebenswelten ein, als selbst ein, als es Adolescence versucht hat, das nochmal auch noch als Tipp. Also bevor man Adolescence guckt, sollte man eigentlich die beiden Bücher lesen und vielleicht American Vandal eine Staffel gucken und dann hat man eigentlich viel mehr mitgenommen wahrscheinlich, als es Adolescence auch bieten kann im Rahmen dessen, was sie da versucht haben.
Ja, danke für die Tipps. Moritz, ich muss dich noch einmal kurz hier behalten und eine Serie noch ansprechen, die ich auch geguckt habe. Und zwar ist das Paradise, eine weitere Agentenserie von Dan Fogelman. Und wir können jetzt nicht sagen, worum das geht, weil das fängt an damit, dass der Ex-Präsident der USA getötet wird und es geht um seinen so Main Bodyguard quasi und der versucht, diesen Fall aufzuklären. Also wer war das eigentlich? Und dann ist es so, dass am Ende der ersten Folge so ein 1000-Megaton-Twist auf einmal kommt, den man wirklich null hat kommen sehen und den, und das fand ich so interessant in dieser Serie, die Serie komplett ernst nimmt und was, glaube ich, viele aktuelle Serien wieder machen. Ich hatte letzte Folge ein bisschen darüber geredet mit dieser neuen John Hamm-Serie, dass ich das Gefühl habe, man will wieder in diese Zeit vor 20 Jahren so zurück. Man will wieder so eine Mystery-Serie machen und dann gibt's auch viele Figuren und dann werden auch 1000 Rückblenden erzählt. Was hat der eigentlich vor dem Ereignis gemacht und was hat die eigentlich gemacht? Und ich habe das geguckt mit großer Begeisterung tatsächlich, weil das so eine Serie ist, bei der ich das Gefühl habe, ja, das ist natürlich hemdsärmlich erzählt, aber irgendwie kann man nicht davon lassen, auch begeistert zu sein, wie man dann doch auf einmal eine Figur, die stirbt, eigentlich gut fand und traurig ist, dass er nicht mehr dabei ist oder wie man die x-te Rückblende, und ich hasse Rückblenden eigentlich in Serien, irgendwie doch genüsslich wieder akzeptiert, weil man so seltsam eingelullt wird auf so eine alte Fernsehart. Ich weiß nicht, ob das einfach so ist, dass nach 20 Jahren wirkt alles wieder frisch auf einen, aber du hast die auch gesehen, oder? Ich fand die irgendwie ganz erstaunlich, diese Serie. Kannst aber nicht ganz erklären, wieso.
Ja, ich finde das interessant, weil ich eben gesagt habe, eigentlich ist Adolescence so eine öffentlich-rechtliche Serie der 70er, 80er Jahre aus Deutschland, wo es sowas ganz viel gab. Und jetzt haben wir mit verschiedenen Produktionen wieder die Rückkehr eigentlich so des klassischen Network-Fernsehens. Wo man sagt, okay, die klassischen Fernsehhandwerker sind zurück. Die Serie, die momentan die extrem groß besprochen wurde in den USA, The Pitt, eine Krankenhausserie, die von den Machern von Emergency Room, auch wieder 15 Folgen, auch nochmal sozusagen von der Struktur anders als Emergency Room. Aber da haben wir auch Leute, die durchs klassische Fernsehen, durchs klassische eigentlich Network-Fernsehen, werbefinanzierte Fernsehen aufgewachsen, sozialisiert worden sind. Und bei Paradise, bei Dan Fogelman, ist es auch so, der ja irgendwie hunderte Folgen von dieser This Is Us Familienserie, wo es auch hunderte, tausende Rückblenden gab, auch ein Megatwist in der ersten Folge, extrem melodramatisch, und da findet man so viel wieder, also dass man irgendwie so die Absurdität, wie du sagst, ernst nimmt, dass man auch immer wieder so den Kitsch so total auspackt, also dass man nämlich Backstory Wounds von Figuren, die ganz schlimme Traumata haben und die weinen und
sofort von 0 auf 100 grätscht man dann manchmal in diese Backstory Wounds rein, dass man gar nicht glaubt, so ja, okay, ja klar, sofort Kind verloren oder er hat seinen Onkel getötet oder weiß ich nicht was, so nach einer Minute.
Ja, das dachte ich, also das Melodram total ausstellen und auch die Sentimentalität ausstellen, weil ich das auch parallel zu Severance geguckt habe, und bei Severance hatte ich das so das Gefühl, dass die am Ende der zweiten Staffel das sehr stark wieder versuchen, in so eine Sentimentalität hineinzugehen, in so eine Dreiecksgeschichte, interpersonale Beziehungen, die haben ja auch so eine Trauma-Backstory, aber das in diesen kalten, rationalen, durchgestylten, verkopften Apple-Streaming-Fernsehen wirkt das halt irgendwie ganz anders als bei Dan Fogelman, der da einfach irgendwie jetzt nicht das irgendwie intellektualisiert, sondern so brachial einem ins Gesicht pfeffert und dem irgendwie auch alles egal ist, der so wie früher vielleicht bei Lost, wo man irgendwie nur 6 Folgen bekommen hat und dann hat man doch nochmal 4 Folgen bekommen und man musste immer so ad hoc alles so weiterentwickeln und dann hat man sich halt irgendwas überlegt, ah, die Nebenfigur könnte noch was damit zu tun haben, das könnte man noch damit verknüpfen. Also das wirkt alles so schön altmodisch und so schön quatschig. Also wo Fernsehen irgendwie auch pure Unterhaltung sein wollte. Und finde ich auch schön. Also das, ich habe es auch mit meiner Freundin jede Woche geguckt. Man hat sich immer, okay, was wird uns jetzt wieder aufgetischt?
Ja.
Welche Figur, was passiert jetzt wieder? Welche Figur hat jetzt wieder was in Wahrheit doch noch was verborgen? Ja. Welche Twists warten an dieser Ecke? Und ja, also die Twists sind dann auch schön irgendwie absurd, aber es hat schon. Also man hat so das Gefühl, die Macher dieser Serie wissen genau, was sie tun und wie sie Leute unterhalten können. Also es ist auch nie so dumm, dass man dann, obwohl es sehr dumm ist, dass man jetzt abschaltet, sondern man denkt, ist dann noch so, ja, und hat dann irgendwann nicht hier Roland Emmerich Sonderfolgen, wo man nochmal so die Tonalität nochmal total kippt. Ja, so eine Wundertüte.
Total, total, ja, weil dann kommt nämlich, genau, man ist so seltsam eingelullt. Es sieht auch, finde ich, unglaublich hässlich aus, also das Grading zumindest irgendwie an vielen, vielen Stellen. Und gleichzeitig aber hat es einen so eingelullt und dann auf einmal kommt so eine Folge, bei der man denkt, boah, das ist ja jetzt voll so Richtung Leftovers und Trauer und wer ist jetzt wie mit dem umgegangen und so. Und auf einmal ist man so total überrascht, dass die Serie so viele Leute jetzt auffährt, dass jetzt das Weiße Haus da irgendwie in mehreren Räumen gezeigt wird und weiß ich nicht was. Also immer wenn man gerade so denkt, ja, na gut, komm, was kann jetzt schon passieren? Auf einmal holen sie dann nochmal was raus, was man nicht erwartet hat. Also ja, wenn ihr mal wieder so eine richtige, ich weiß auch nicht, so eine altmodische, wie man früher, weiß ich nicht, die Staffeln Supernatural einfach hintereinander so weggeguckt hat, dann Paradise auf jeden Fall mal reinschauen, zumindest bis zum Ende der ersten Folge. Ja. Gut, dann haben wir das auch noch hier empfohlen. Und Moritz, ich danke dir sehr, dass du mir hier Rede und Antwort gestanden hast zu Adolescence. Jetzt haben wir die Frage geklärt, was läuft falsch in der Gesellschaft und bei Gen Z. Alle Fragen sind jetzt beantwortet, glaube ich.
Ja, perfekt.
Ja, brauchst du auch als Medienpädagoge jetzt nicht mehr weitermachen. Nein, natürlich, genau. Bin ich da sehr gespannt, auch was du weiter natürlich zu Serien und diesen ganzen Themen sagst. Also ja, lass uns gerne wieder hier irgendwann mal wieder podcasten. Und ja, wir anderen hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dann.
Tschüss.